3. Bärbel Schäfer live.
Ja, ich verbringe jetzt die nächsten ungefähr anderthalb Stunden mit meinem Gast des Tages, Thomas Heinze. Gruß nach Berlin. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, letzte Minute, ne? Ich dachte schon, muss ich jetzt hier zwei Stunden fast Selbstgespräche führen?
Nein, um
Parkplatz gesucht?
Ich habe es ein bisschen spannend gemacht. Tatsächlich ist mein Auto versetzt worden. In Berlin wird man ja nicht richtig abgeschleppt. Da wird das Auto dann nur irgendwo um die Ecke. Aber man muss es erst mal finden.
Hä, was ist denn das für eine Taktik?
Ja, wir haben keinen zentralen Abstellplatz der Polizei, weil da bin ich ehrlich gesagt auch sehr dankbar für.
Aber dann irrt man hektisch suchend durch sein Viertel und trifft andere, die auch ihr Auto suchen.
Nee, man muss kurz bei der Polizei anrufen und dann sagen sie, ganz ruhig, es steht in der Augestraße. Oder?
Und liegt Schnee? Wir haben ja hier richtig heute Morgen schon Scheiben gekratzt in Hessen.
Nee, bei uns liegt kein Schnee, aber es hat gestern tatsächlich kamen die ersten Schneeflocken gefallen.
Okay, und wir sprechen heute ein bisschen, Sie sind ja seit Jahren im Geschäft als Schauspieler und ich habe Sie vorhin, als Sie noch Ihr Auto gesucht haben, angekündigt und gesagt, das ist ein Traumberuf. Habt es aber auch so ein bisschen in Frage gestellt. Ist es ein Traumberuf?
Ja, also ich finde natürlich, dass es ganz eindeutig ein Traumberuf ist. Keine Frage, ich könnte mir gar nichts anderes im Leben vorstellen. Aber es ist so, wie wahrscheinlich eben auch jeder andere Beruf, hat es auch seine Schattenseiten, sagen wir mal so. Wenn man nicht beschäftigt ist, kann das auch zu einem Albtraum werden.
Ja, das Warten, bis das Telefon klingelt, bis der Agent sich meldet. Aber ja. Das ist...
Erfolg gehört natürlich schon dazu. Also wenn der sich nicht einstellt, dann kann das wirklich eine sehr mühsame und auch sehr frustrierende Angelegenheit werden.
Ja, und Sie wussten ja, Herr Heinze, schon ganz früh, dass Sie Schauspieler werden wollten. Gab es denn da irgendwelche Anreize in der Familie? Gab es den Onkel, den Vater, jemand, der schon auf der Bühne gestanden hat?
Also ich habe es selber persönlich nie erlebt, aber mein Vater war ja Soldat, Offizier in der amerikanischen Armee, und der soll so wohl sehr gerne auf die Bühne gesprungen sein und seine Offizierskollegen unterhalten haben. Aber das habe ich natürlich nicht miterlebt. Ansonsten gibt es in meiner Familie keine Schauspieler. Mein Großvater war Pfarrer und der konnte wirklich sehr imposant und auch sehr, sehr eindrücklich Geschichten erzählen und eigentlich auch vorspielen. Also vielleicht hat mich das ein bisschen geprägt.
Aber Sie wollen jetzt nicht sagen, dass die Tätigkeit auf der Kanzel was mit Schauspielerei zu tun hat?
Naja.
Oder doch,
manchmal
um das Publikum zu faszinieren. Ja, sicherlich.
Nein, aber es hat mit Sicherheit was mit Unterhaltung zu tun, also mit Entertain. Also ein Pfarrer, der mich von der Kanzel her nicht erreicht, ist ehrlich gesagt dann auch müßig. Also das kann man sich dann auch sparen.
Genau.
Also der muss das auch schon sehr unterhaltsam rüberbringen.
Der predigt dann vor leeren Bänken und bei Ihnen wäre das dann so, als gäbe es gar kein Feedback vom Publikum. Und das wäre natürlich auch dann schlecht für einen Schauspieler, egal ob man jetzt auf der Bühne steht, das haben Sie ja getan, als auch ganz viel... vor der Kamera. Und demnächst, ich glaube am 9. Dezember ist es, da gibt es einen Film von Ihnen zu sehen, Primetime, ja, wie man es immer so schön heißt, zur besten Sendezeit.
20:15 Uhr,
genau. Sommer der Wahrheit, aber jetzt gibt es erstmal die Sendung der Wahrheit.
Genau,
darüber reden wir gleich noch. Ne? Jo, Thomas Heinze, Sie sind heute mein Gast des Tages, freue mich, dass Sie da sind. Also wir sehen uns ja nicht persönlich, Sie sitzen ja in Berlin, aber wir sprechen hier live miteinander.
Ja. Gut. Absolut.
Ich google Sie jetzt gleich mal, dass ich gucke, wo Sie sind. Vielleicht dann sehe ich Sie nochmal.
Ach ja, okay.
Homophaber, allein unter Frauen, das Wunder von Längede, der Wichser, Neues vom Wichser, ganz viele Tatorte, Mr. Bluesman, Frauen sind was Wunderbares, Japaner sind die besseren Liebhaber, Bella Vita, die Superbullen, Bollywood lässt Alpen glühen, meine Güte, Thomas Heinze, sind Sie auch mal zu Hause? Ich gucke mir das hier gerade an, was Sie alles, Zweiohrküken.
Ja, tatsächlich gibt es da Zeiten, da ist man sehr viel unterwegs. In diesem Jahr war ich wirklich sehr viel unterwegs. Ganz zum Missfallen meiner Kinder. Aber es gibt dann auch andere Zeiten. Und der Vorteil bei diesem Beruf ist ja tatsächlich, dass man dann, wenn man zu Hause ist, auch für lange Zeit und hundertprozentig zu Hause ist.
Dann beschweren sich die Kinder auch wieder, ne?
Ja, nein, nee. Noch nicht. Noch sind sie in dem Alter, da finden sie es wirklich ganz toll, wenn man da ist. Noch ist man nicht peinlich und noch schämt man sich nicht für die Eltern. Also alles noch im grünen Bereich.
Was haben Sie denn jetzt gerade abgedreht? Stimmt das, die Gutenberg-Satire? Bis Ende Oktober?
Ich habe einen Film gedreht, der heißt Der Minister. Und tatsächlich gibt es da Parallelen zu wahren Begebenheiten, aber das soll jeder selber beurteilen, inwieweit das für ihn die Geschichte eines Politikers ist, den er vielleicht kennt.
Okay, also man darf Gutenberg gar nicht sagen.
Nee.
Ah. Nee. Werde ich jetzt verklagt?
Nee, von mir jedenfalls nicht.
Darf ich mich dann auf Sie berufen? okay, also ein Minister, der... Verstehe. Also, wenn man erst im Alter von 10 Jahren die deutsche Sprache von seinem Großvater lernt und dann schon fast 5, 6 Jahre später in diesem sprachlich ja sehr orientierten Beruf tätig sein will, dann muss Schauspielerei eine große Faszination auf Sie ausgeübt haben.
Ja, hat es mit Sicherheit immer. Also da hat es immer. Ich bin halt als Amerikaner tatsächlich mit sehr viel mehr Fernsehen aufgewachsen als vielleicht deutsche Kinder meines Alters. Ich habe also wahnsinnig viele Filme gesehen. Ich habe aber dann natürlich in der Schule erstmal mit Schultheater angefangen. Und habe dann sozusagen das im Alter von 11 oder sowas bin ich in die Schultheatergruppe. Die hat sich natürlich dann immer verändert. Als ich mein Abitur gemacht habe, bin ich dann auf der Oberstufe in eine andere Theatergruppe gekommen mit René Polesch, der jetzt heute auch ein großer Dramatiker ist und Stücke inszeniert hier an der Volksbühne immer. Und habe ich vorgesprochen für die Schauspielschule.
Was hat das denn mit Ihnen gemacht? Was haben Sie denn gespürt, als Sie als junger Mensch auf dieser Schulbühne standen, dass Sie davon offensichtlich ja mehr wollten?
Es war einfach der Ort, an dem ich mich am wohlsten gefühlt habe. Also ich stand da oben auf der Bühne und hatte einfach wahnsinnigen Spaß. Und dann habe ich mich gefragt, ob das nicht sehr praktisch wäre, wenn ich damit auch mein Geld verdienen könnte.
Wenn man sowas am Armutstisch dann so mal mit den Eltern diskutiert, wie waren denn die Reaktionen da?
Die war sehr verhalten. Also das ist ja, man redet bei der Schauspielerei ja auch immer von einem brotlosen Gewerbe und da muss ja erstmal Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Aber der Wunsch war so stark, dass Sie sich dann doch ganz früh auch an den Schauspielschulen beworben haben. Wer hat Sie denn dann darauf vorbereitet? Haben Sie all das so alleine dann durchgeboxt?
Das hat René Polesch gemacht. Der hat mit mir die Monologe gearbeitet und hat mich dann auch begleitet. Ich habe insgesamt dann 3 Schauspielschulen vorgesprochen, in Hamburg, Berlin und München. In Berlin und München bin ich dann genommen worden. Und habe mich dann letztendlich für München entschieden, weil damals auch die gesamte Filmbranche noch in München saß, im getrennten Deutschland.
In jungen Jahren oder als Teenager hat man ja oft auch Phasen der Unsicherheit. Gab es das mal bei Ihnen? Weil wenn Sie jetzt erwähnen, Sie sind auch sofort angenommen worden. Man weiß das ja, viele, viele versuchen das jedes Jahr immer an diese Schauspielschulen dann wieder reinzukommen. Bei Ihnen hat es sofort geklappt. Aber gab es irgendwann in diesen ersten Jahren auch mal Phasen der Irritation oder der Unsicherheit?
Absolut, ständige Phasen der Irritation. Und ganz ehrlich, wäre ich nicht an der staatlichen Schauspielschule genommen worden, wäre dieser Traum dann auch ein sehr kurzlebiger gewesen, weil ich hätte mir alles andere gar nicht leisten können, also eine private Schauspielschule zum Beispiel. Und so war es dann natürlich ein Gottesgeschenk, aber ich bin dann der ersten, wie gesagt, Hamburg auch direkt mal abgelehnt worden. Also das fing erstmal schon mal mit einem Rückschlag an. Den konnte man aber relativ schnell verdauen, da die Prüfungen alle ziemlich dicht immer hintereinander liegen.
Jetzt haben Sie es eben erwähnt, dass Sie einen amerikanischen Vater haben, der als Soldat tätig war, eine deutsch-holländische Mutter und bis zum 10. Lebensjahr sind Sie in Amerika aufgewachsen. Und wie halten Sie es denn selbst mit dem Fernsehkonsum bei Ihren Kindern? Weil Sie sagen, viele Schauspieler haben Sie das erste Mal selber durch häufigen Fernsehkonsum natürlich auch dann in amerikanischen Serien wahrscheinlich dann erlebt.
Naja, also ganz ehrlich, Ich bin dann natürlich auch ein bisschen restriktiver. Ich möchte nicht, dass sie jetzt einfach wahllos konsumieren vorm Fernseher. Also ich mag schon, dass sie gerne ganz selektiv bestimmte Dinge sehen, was ja auch heutzutage möglich ist, da man ja sich Sachen auch da bestellen kann. Ich will jetzt keine Werbung machen für die verschiedenen Firmen,
sagen
die
wir
das ermöglichen.
Übers Internet.
Über Internet, aber natürlich eben, iTunes, kann man sich ja auch Sachen runterladen und die dann eben zu Hause gucken. Und das ist mir sehr viel lieber, weil diese ganzen Sachen SpongeBob und und Phineas und Ferb und all diese Sachen, die sie gerne sehen würden, sind meines Erachtens nach auch ganz schön viel zu verarbeiten. Das ist so eine unglaubliche Bilderflut und Reiz wie nennt sich das?
Überflutung. Dass Sie als Vater dann selber lieber auch gerne ein Auge drauf haben und auch wissen, was gucken die und ist das eben schon altersgerecht? Ne?
Ja, absolut. Altersgerecht muss man sowieso aufpassen, wobei ich die FSK teilweise da auch sehr fragwürdig finde, weil da gibt es Sachen, die sind frei ab 12, die finde ich vollkommen harmlos. Dann gibt es wiederum andere Sachen, die sind frei ab 6 oder sogar ab 0, bei denen ich denke, um Gottes Willen, wie geht das denn? Also ich weiß nicht so ganz genau, nach welchen Kriterien das jetzt bestimmt wird.
Okay, also FSK ist ja immer dieser kleine Button, freiwillige Selbstkontrolle. Da steht dann immer nochmal drauf, ab welchem Alter das ist. Thomas Heitz, Sie sind und bleiben, davon gehe ich jetzt mal aus, unser Gast. Ich kann das ja, muss immer ein bisschen Auge und Ohr auf Sie haben.
Besser ich hatte nur nicht Ohr. Vor, wegzugehen.
Genau, weil Sie sitzen ja in Berlin. Deswegen kann man, wenn man bei uns die Webseite bei HR3 anklickt, auch nur mich sehen und Sie leider nicht, weil Sie in Berlin gerade live sitzen.
Aber Sie haben doch sicher ein Foto oder sowas von mir gegenüber.
Aber natürlich, klar. Ich habe das gestern Abend schon auf dem Nachttisch gehabt und habe das gleich mitgenommen. Das führte dann zur Diskussion mit meinem Mann, aber es für eine tolle Sendung halte ich das natürlich
aus. Okay.
Okay, also. Er kam mit 10 Jahren aus Amerika nach Deutschland. Eigentlich, glaube ich, könnte auch locker in den USA arbeiten. Es ist Mr. Thomas Heinze. So wurde es so wahrscheinlich ausgesprochen, oder? Heinze?
Ja, das ja, man könnte Heinz oder Heinze sagen.
Heinz oder Heinze. Und ja. Ich habe es jetzt eben nochmal gesagt, kurz nach den Verkehrsmeldungen. Wenn man an Amerika denkt, jetzt so, heute ist ja erster Advent vor Weihnachtszeit. Das ist ja in Amerika, ich habe da auch längere Zeit gelebt, wahnsinnig pompös teilweise. Extrem kitschig.
Absolut.
Vermisst du das jetzt so ein bisschen?
Wie alles eigentlich. Also wenn was gemacht wird, dann wird es immer groß gemacht. Ja. Nein, ich vermisse das nicht. Ab und an, ich war ja dieses Jahr in Amerika und habe da ja gedreht. Das ist natürlich dann toll, wenn man da eine Weile wieder sein kann.
Sag
und auch
noch
arbeiten
bitte,
kann.
Wo du gedreht hast.
Im
wird
Hudson
jeder
Valley.
Ja, oh, so
in der
schön.
Nähe von New York. Und ich hatte auch meinen ältesten Sohn dabei. Der war 9, als er da war. Das war wirklich toll, weil wir auch so eine herrliche Vater-Sohn-Zeit hatten.
Ah, hast gar nicht so viel gearbeitet dann, ne? Hast die ganze Zeit genutzt mit deinem Sohn.
Ich hatte
Zeit dann.
Ja, wobei das für ihn auch wahnsinnig spannend war, mal wieder so am Set zu sein und das zu sehen und zuzugucken und auch mal wirklich so in verschiedenen. Ich hatte ihm als Aufgabe gegeben, dass er einfach mal so rausfinden soll, welcher Abteilung, weil es sind ja unglaublich viele Menschen, die da am Set rumstehen. Er sollte das mal einfach alles rausfinden, wer was macht, was die speziellen Aufgaben dieser vielen Menschen sind. Das hat er auch gemacht.
Didaktisch sehr gut. Glaubst du denn, dass er sich auch so beruflich in die Richtung bewegen wird? Oder ist er jemand, der sich mehr für Technik interessiert, mehr
nein.
Kamera, Ton,
nein,
Licht?
Nein, er interessiert sich wirklich absolut für die Schauspielerei.
Ah. Sag mal, hast du denn eigentlich noch beide Staatsbürgerschaften?
Nee, ich habe jetzt nur noch meine deutsche. Ich hab meinen amerikanischen Pass nie abgeholt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt kompliziert wäre oder nicht.
Und wo hast du die ersten Jahre in Amerika gelebt?
Wir waren in der Nähe von Fort Dix, beziehungsweise in der Nähe von New York, New Jersey, Fort Dix.
Okay, also war jetzt die Dreharbeiten praktisch so ein bisschen in deiner ungefähr in
mein
der
Vater
Region
lebt leider nicht mehr. Ich bin mit ihm, mit Sam dann runtergefahren nach Washington. Da liegt mein Vater auf dem Arlington-Friedhof. Und das haben wir besucht, das Grab. Wir sind dann natürlich zwangsläufig an Fort Dix vorbeigekommen. Mhm. Und so, es war schon toll.
Und Arlington-Friedhof, für jemanden, der das nicht kennt, kannst du das noch ein bisschen erklären? Das ist ja ein ganz berühmter Friedhof.
Naja, das ist der Friedhof, den man eigentlich in ganz, ganz vielen amerikanischen Filmen sieht, mit den vielen weißen Steinen. Mhm. Also wo eigentlich, es gibt eigentlich nur diesen einen weißen Stein. Es gibt natürlich auch da andere Bereiche. John F. Kennedy hat jetzt nicht unbedingt nur einen weißen Stein. Der hat ja diese ewige Flamme da brennen und so. Aber das ist der Ehrenfriedhof der amerikanischen Armee.
Also es war eine ganz spannende Reise, dann eben auch für dich natürlich, weil du die Dreharbeiten hattest, Sommer der Wahrheit, das ist ja auch der Film, der jetzt am 9. Dezember im ZDF laufen wird, um 7:45, aber gleichzeitig, so klingt es auf jeden Fall, auch eine sehr intensive Zeit mit deinem Sohn. Ist es denn so, dass du eigentlich, du hast doch auch Wurzeln hier in Hessen, ne? Oder habe ich das falsch im Kopf?
Ich bin in Friedberg, habe ich mein Abitur gemacht, da bin ich zur Schule gegangen ganz lange, da haben wir eben auch immer Schultheater gespielt. Aha. Und irgendwie ist das ganz witzig, weil aus dieser Ecke doch eine ganze Menge Leute kommen, die heute auch in der Filmbranche oder, also zum Beispiel Caroline Link, Jenseits der Stille, die Regisseurin, die auch, glaube ich, einen Oscar dafür bekommen hat.
Den aber nicht abgeholt hat, weil irgendwie ihre Tochter da krank war.
Ja, oder? Was für einen besseren Grund gäbe es, den Oscar nicht abzuholen? Genau. Nee, das finde ich ganz rührend. Also wer Caroline noch? Link, Heike Makatsch kommt da auch aus der Ecke. Es gibt ganz viele Menschen, die da ihre Wurzeln haben. Das ist ganz witzig. Elvis Presley war in Friedberg stationiert. Der hat jetzt nicht unbedingt da seine Wurzeln. Aber der hat einen Kilometer weiter entfernt in Bad Nauheim seine Frau kennengelernt und Mutter seiner Tochter, Priscilla Presley.
Ein kreatives
Bundesland,
das wussten wir natürlich eh, dass wir das hier sind. Und jetzt kommt auch noch der Weltmeister hier, Sebastian Vettel aus Hessen. Und du bist auch jemand, der gerne Auto fährt.
Ja, absolut.
Was machst du in Berlin, Thomas?
Ich habe auch das letzte Rennen geguckt in Brasilien. Das war auch wirklich wahnsinnig spannend. Wirklich wahnsinnig spannend, weil das stand ja auf Messerschneide.
Also ich glaube, er hat selber zwischendurch schon gar nicht mehr mitgerechnet, nach dem Crash da am Anfang dann weiterzufahren, die Reifen zu wechseln.
Ja, nee, also zur Abwechslung, weil die Formel 1 kann ja auch furchtbar langweilig sein, wenn das so früh entschieden wird. Aber in diesem Fall war es wirklich super.
Sag mal, wir sehen das ja immer nur, wir Laien, die sich hier durch den verstauten Stadtverkehr irgendwie schieben, dann immer über diese Helmkamera, wie wahnsinnig schnell die da in die Kurven reinrasen. Du bist ja jemand, der selber auch so eine Rennlizenz hat, so eine Hobby-Rennlizenz oder wie heißt das richtig?
Ja, so eine Motorsport-Lizenz, Rennlizenz.
Wenn du diese Bilder siehst, erfährst du dann noch irgendwas, siehst du noch was anderes, als ich sehe als Laie?
Ich glaube, am besten kann man das erklären irgendwie so über dieses Phänomen des Beifahrerseins. Also wenn man selber das Steuer in der Hand hat, wenn man selber Gas gibt und bremst und so weiter, ist es alles nicht mehr so wahnsinnig viel aufregender, als wenn man nebendran sitzt und überhaupt gar keinen Einfluss drauf hat. Ich glaube, das ist viel schlimmer. Wenn man selber das Auto kontrolliert, ist es ehrlich gesagt...
Aber ist ja trotzdem was anderes, ob ich jetzt hier auf der A66 irgendwie fahre oder da in Brasilien...
Aber das Tolle ist, wenn man wirklich im Kampf mit anderen Fahrern ist. Also wenn es wirklich darum geht, irgendwie so zu überholen, zu versuchen zu überholen und so weiter oder ein Überholmanöver abzublocken, das ist eben wirklich wahnsinnig spannend. Das Fahren selber, darauf konzentriert man sich nicht. Das hat man lang genug geübt.
Jetzt gleich mal eben überlegen, ob ich deine Beifahrerin sein möchte, wenn du dann kämpfst und überholst.
Jo.
Herr Heinze, für einen Schauspieler sind ja Regisseure nicht ganz unwichtig, ne? Sie haben mit vielen großen, bekannten, aber auch ganz vielen neuen gearbeitet. Wenn ich jetzt ein Regisseur wäre, hätte ein Budget und müsste sie buchen. Wofür werden sie normalerweise eingesetzt?
Naja, also meist sind es natürlich Komödien, aber wie gesagt, als Schauspieler möchte man natürlich nicht unbedingt immer nur mit einer Rolle oder mit einem Typus in Verbindung gebracht werden. Also spielt man dann wie jetzt jüngst im Tatort oder so auch gerne mal was anderes.
Und woran liegt das, dass Sie immer wieder für Komödien dann eben, die Sie auch erfolgreich besetzen, die erfolgreich mit Ihnen laufen, auch gebucht werden? Liegt das eben an dieser Anfangszeit, dass Sie auch gleich mit Komödien dann einen großen Durchbruch hatten?
Ja, natürlich. Das war ja nicht nur ein Durchbruch jetzt für mich als Schauspieler persönlich, sondern das war überhaupt ein Durchbruch des deutschen Kinos, des deutschen Films in den deutschen Kinos. Denn damals war tatsächlich das Publikum nicht so wahnsinnig begeistert von deutschen Filmen. Und mit den ganzen Beziehungskomödien entstand da wieder eine ganz neue Ära deutscher Film.
Wir sprechen jetzt von Anfang der 90er Jahre.
Ja,
ungefähr,
genau.
Ne?
Wir sprechen eben von Filmen dann wie Allein unter Frauen, wie Der bewegte Mann, viele Sönke Wortmann-Komödien, aber auch Abgeschminkt und andere Komödien von anderen Regisseuren. Dadurch sind eine ganze Menge Filme da gekommen und jetzt ist das natürlich sehr viel breiter aufgestellt, das deutsche Kino. Also jetzt sind es nicht nur Komödien. Till macht das zwar immer noch auch sehr erfolgreich, aber auch Till dreht ganz andere, bedient ganz andere Genres. Also da hat sich wirklich eine Menge getan und das ist auch super.
Und freut Sie das, wenn man sagt, ja, okay, wahrscheinlich würde mich ein Regisseur eher in einer Komödie besetzen oder will man als Schauspieler auch immer wieder darauf aufmerksam machen? Das machen Sie auch unterschiedliche Rollen, auch in ernsteren oder in provokanten, in dem Bösewichtrollen, wie es dann ja immer so schön heißt, besetzt zu werden.
Ja, wie gesagt, wenn man das ab und an mal machen kann, ist es prima, aber ich fühle mich auch wirklich in Komödien wahnsinnig wohl.
Und was ist dann Herzkino?
Weil, Herzkino?
Sie haben jetzt in einem Film mitgespielt und da heißt es so in diesem Slogan, das ist Herzkino.
Also warte, ich kann nur vermuten, dass das Filme sind, die ans Herz gehen.
Oh, das kann aber eine Komödie auch.
Das kann eine Komödie auch, wenn man herzhaft lacht, ja klar.
Ja, genau. Und jetzt habe ich vorhin nach den Nachrichten gesagt, dass Sie ja so als Frauenheld dann gleich so festgelegt waren. Jetzt müssen Sie lauter schöne Frauen immer küssen. Ist das denn beim Herzkino dann auch besonders intensiv oder...
Ob man dann intensiver küsst beim Herzkino? Nein, ja, im Grunde genommen versuche ich immer gleich intensiv zu küssen.
Ah, okay. Mit Probe oder ohne?
Ganz ehrlich, kann ja dieses Geheimnis lüften. Wir bedienen uns tatsächlich immer des Filmkusses. Und das ist ein ganz harmloser Kuss.
Ehrlich?
Ja.
Und wie geht der Filmkuss im Vergleich zum richtigen Kuss?
Naja, man lässt die Zunge weg.
Ach so. Das ist alles?
Das ist alles, ja.
Okay.
Das reicht aber schon. Also.
Welche Kollegen küssen denn besonders gut?
Ach, das kann ich gar nicht sagen.
Komm, Ihr schönster Filmkuss.
Mein schönster Filmkuss.
War mit?
Ich kann es wirklich gar nicht sagen.
Ach komm, es waren so viele. Hä? Nummer 3409. Ja, so ist es bei Frauenhelden. So keiner erinnern. Kann sich mehr dran erinnern. Sie wollen ja auch nur spielen, Herr Heinze.
Ja.
Genau. Jetzt gibt es einen neuen Film, läuft am 9. Dezember, haben wir schon mal gesagt. Sommer der Wahrheit heißt der. Und Sie haben in Ihrer alten Heimat in Amerika drehen können. Wen haben Sie denn da geküsst?
Da habe ich Caroline Vera geküsst.
Genau, die spielt nämlich ihre Ehefrau. Sie sind Richard Bishop und sie spielt die Susan Bishop. Mhm. Sind mit ihrem Sohn in New York wahnsinnig beschäftigt gewesen. Ich glaube, 30 Stunden heißt es da irgendwie als Arzt.
Genau, und, am Tag aber.
Am Tag.
Ja, 30 Stunden am Tag.
Genau, habe ich gerade in der Woche gesagt?
Nee, gar nicht.
Ach so, okay.
Ich wollte es nur präzisieren.
Ah, okay, genau. Ja, also... übersetzt natürlich wahnsinnig viel Arbeit und Sie wollen jetzt mal wieder ein bisschen durchatmen, ne?
Genau.
Darf man da nicht so viel erzählen jetzt beim Herzkino, weil wir dann alles schon verraten?
Naja, also es ist natürlich eine Geschichte irgendwie so, die einem dann ein bisschen an die Nieren gehen soll, um bei den Organen zu bleiben. Nee, es ist so, wir ziehen dann nach Woodstock, um auch wieder die Familie ein bisschen zusammenzuführen und tatsächlich passiert natürlich ausgerechnet da,
in das Woodstock?
Das Gegenteil, das Woodstock, ja.
Das 69 Woodstock, wo auf der Farm das berühmte Konzert war?
Ja, da spielt der Film. In diesem Woodstock, aber ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn das ist eben beim Film so, wir haben nicht in dem Original Woodstock gedreht.
Dieser Hippie-Ort, den man da sieht, das ist gar nicht Woodstock.
Nee, also es war faszinierend, wie man mit so ein paar Batiktüchern und ein paar Peace-Zeichen sofort die Illusion Woodstock herstellt.
Genau,
kann.
Ich bin aber sehr beruhigt, wenn ich jetzt mich doch mal auf den Wege mache zum Richtigen, dass nicht überall diese Batiktücher, diese Bändchen hängen. Thomas Heinze, Sie sind Schauspieler und man sagt ja immer, Herr Heinze, von diesem Beruf, das sei ein sogenannter Traumberuf. Welchen Traum haben Sie sich denn mit dem Beruf des Schauspielers verwirklicht?
Naja, letztendlich das, was ich eingangs sagte, das tatsächlich zum Beruf zu machen, was meine größte Leidenschaft im Leben ist.
Das Reisen oder das Küssen?
Nein, das Spielen.
Das Spielen?
Ja, wir sind letztendlich wie kleine Hunde, ja.
Spielen um des Spielens.
Wir wollen immer nur spielen.
Spielen um des Spielens Willens.
Genau.
Wie entscheiden Sie denn, welche Rolle Sie auswählen? Oder macht es das Management mit? Sind Sie
Nein.
derjenige, der sagt am Ende, das ist das, was ich spielen möchte?
Na, ganz ehrlich, also es ist so, dass man das als Schauspieler natürlich, ich brauche in jedem Fall erstmal einen emotionalen Bezug zu der Rolle. Also wenn mich das nicht in irgendeiner Form berührt und jetzt meine ich nicht irgendwie so emotional traurig oder sowas macht, sondern einfach, wenn ich da überhaupt keinen Draht zu habe zu dieser Rolle, dann kann ich es auch nicht spielen.
Und jetzt bei Sommer der Wahrheit spielen Sie ja den vielbeschäftigten Arzt, der in einen Vorort oder in einen Ort bei New York zieht, der Woodstock heißt. Was hat denn da den Ausschlag gegeben?
Letztendlich die Wendung, die diese Geschichte nimmt, die kann ich aber jetzt nicht vorwegnehmen, weil dann macht das keinen Spaß mehr, den Film zu sehen.
Da sind wir in der Zwickmühle.
Ja,
weil das Thema ist ja an sich ganz spannend. Wir beide wissen, worum es geht, aber wir müssen den Zuhörer jetzt leider hier im Ungewissen lassen.
Leider ja, weil sonst würde sich das gar nicht lohnen, das zu gucken. Aber ich kann jedenfalls so viel sagen. Also es ist eben eine Familie, die, um wieder zueinander zu finden, nach Woodstock zieht. Und dann aber von den Schatten der Vergangenheit eingeholt wird. Und was
nicht
dann
mehr
passiert
sagen.
Und wie wir damit umgehen, verrate ich
nicht. Genau. Aber was natürlich, was man sich ja nicht vorstellen kann, wenn man diesen Beruf nicht ausübt, wie das dann tatsächlich ist, unter dieser Beobachtung einer Kamera am Arbeitsplatz immer zu sein. Ja? Also tatsächlich vor einer Kamera und vor der Crew dann zu agieren. Sind Sie da mittlerweile jemand, der das so lässig macht wie jemand anders, der ins Büro geht? Oder gibt es immer noch sowas wie Anspannung oder Lampenfieber?
Es gibt absolut sowas wie Anspannung und es gibt auch sowas wie Lampenfieber. Das macht es ehrlich gesagt gerade spannend. Ich glaube, wenn ich das so ganz nebenbei alles machen würde und nur so runterreißen würde, dann wäre das Ergebnis auch nicht
gut. Wie sind Sie denn mit Lampenfieber?
Ich benutze das einfach nur, um auf einem bestimmten Level zu sein und wach zu sein und da zu sein und spielerisch irgendwie beweglich zu sein. Also man muss das halt kanalisieren. Man darf sich nicht der Aufregung hingeben, sondern man muss das alles benutzen, um einfach wirklich hundertprozentig da zu sein.
Also dieses Adrenalin, was dann in ihrem Körper pumpt, dann tatsächlich für die Rolle zu nutzen. Es gibt dann ja auch welche, die das Lampenfieber, das weiß man ja auch von Kollegen, fast lähmt.
Ja. Absolut, absolut. Das kann es tun und das gilt es halt eben zu verhindern.
Haben Sie eigentlich noch Vorbilder? Sagen Sie mir noch, das ist jemand, der mich begeistert in meiner Arbeit?
Ja, also es gibt natürlich Schauspieler, die ich unerreichbar finde. Also wirklich ganz, ganz großartige Schauspieler. Wir haben zwar ganz viele tolle Schauspieler auch hier in Deutschland, aber ich bin zum Beispiel mit Marlon Brando groß geworden. Also ich fand den immer sehr, sehr faszinierend. Und finde das auch heute noch. Wenn ich die Filme sehe, denke ich, dass das wirklich ein ganz außergewöhnlicher Schauspieler war. Ich liebe Al Pacino, Gary Oldman und so weiter. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele tolle Schauspieler.
Sie haben ja selbst mit international bekannten Schauspielern auch viel gearbeitet. Also Maximilian Schell, Kiefer Sutherland, Franco Nero, Klaus-Maria Brandauer. Sind die anders nochmal in der Präsenz als große deutsche Schauspieler?
Nö, Klaus-Maria Brandauer ist ja zumindest also jetzt in dieser Reihe ein deutschsprachiger Schauspieler. Also dem würde ich dann eben auch zu den deutschen Schauspielern, auch Maximilian Schell, zählen. Aber ganz Lloyd ehrlich, Bridges, egal welche Schauspieler, welchen Schauspielern ich begegnet bin, alle kochen mit Wasser. Und das muss man sich immer irgendwie im Hinterkopf, muss man das einfach immer behalten.
Ist das beruhigend?
Ja, absolut.
Wenn man aus Deutschland kommt und dann doch mit jemandem, der international Produktionen nun viel macht, dann zusammen vor der Kamera steht?
Ja, absolut. Aber es gibt eben, wie gesagt, es gibt eben auch noch dann Schauspieler, die so ein ganz, ganz, ganz besonderes Geheimnis haben. Und das sind eben diese, zum Beispiel die ich vorhin aufgezählt habe. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich auch, wenn ich mit Marlon Brando, wenn ich dem einmal begegnet wäre oder so, mit dem gedreht hätte, vielleicht hätte ich dann auch gesagt, puh, da kocht auch nur mit Wasser. Aber vielleicht auch nicht. Ich kann es nicht sagen.
Als wir um kurz nach 11 mit unserem Gespräch begonnen haben, haben Sie erzählt, dass Sie zu dem Film Sommer der Wahrheit Ihren Sohn mitgenommen haben zu den Dreharbeiten und den jetzt nicht so für Kamera, Regie, Aufnahmeleitung, Produktionsleitung begeistern können, sondern der selber eben auch sagt, ich will wie du, Papa, auch vor der Kamera stehen. Kann man das jemandem, der, Sie kennen ja diesen Beruf wie kaum ein anderer über Jahre eben schon auch als Insider, kann man das empfehlen?
Ich kann nur sagen, ich glaube, jeder Mensch sollte dem Ruf des Herzens oder der Leidenschaft folgen. So, ich kann mit Sicherheit nicht garantieren, dass es funktioniert. Ich kann Erfolg nicht garantieren, erst recht nicht für andere Menschen. Ich kann ihn ja noch nicht mal für mich selber garantieren. Aber ich kann nur sagen, wenn er das gerne möchte, hat er meine volle Unterstützung.
Okay, und ob der Vater Thomas Heinze seinem Sohn dann noch irgendeine Warnung mit auf den Weg gibt, ja? Achtung, werde kein Frauenheld oder sowas. Ja. Achtung bei der Auswahl deiner ersten Rolle. Dazu gleich mehr mit Ihnen.
Ja.
Ja, was Britney Spears sich jetzt schon so wünscht, wenn sie sich schon unterm Weihnachtsbaum regelt, das wissen wir. Was ist denn dein Wunsch? Was ist denn Ihr Wunsch, Thomas Heinz?
Dein ist auch okay.
Mann.
Für Weihnachten dieses Jahr?
Ja, ich wünsche mir, dass wir uns duzen.
Ja, genau. Der Wunsch ist schon erfüllt. Für Weihnachten wünsche ich mir, so wie meine Mutter das immer gesagt hat, ganz liebe Kinder.
Oh, und warst du brav dieses Jahr?
Ja, ich glaube, das geht. Ich war, glaube ich, einigermaßen brav.
So, dann musst du, heute ist ja Sonntag, erster Advent. Verbringst du denn mit deiner Mama?
Mit meiner Mama leider nicht, weil die in Bad Nauheim sitzt. Aber die werde ich jetzt gleich anrufen
Home
und ihren
Elvis.
Wunderschönen ersten Advent wünschen. Genau.
Ja. Wusstest du eigentlich, ich habe für dich jetzt mal gecheckt, ne, weil ich ja hier schon knallhart recherchiert habe, dass deine Mutter in Bad Nauheim lebt. Dass dort die Webcams ansagen, dass bei den Salinen Schnee liegt. Also nee. Wenn deine Mutter einen Spaziergang nachher macht, ne, muss ich ein bisschen aufpassen, im Teichhaus.
Also die Gefahr ist jetzt nicht so gegeben, aber tatsächlich finde ich das faszinierend. Also in Bad Nauheim liegt der Schnee.
Ja, genau.
Okay, weil die drei Flocken, die gestern bei uns in Berlin gefallen sind, sind natürlich alle weg.
Nee, die sind alle rüber hier nach Hessen gekommen.
Okay.
Also Advent, nur Telefonat mit deiner Mutter und ansonsten hast du so ein Sonntagsritual eigentlich? Gibt es das eigentlich immer einen freien Sonntag bei Schauspielern?
Naja, wenn der Sonntag frei ist, wenn ich nicht zufällig im Radio sitze oder wenn ich nicht gerade einen Film drehe, dann gehört der Sonntag natürlich der Familie.
Und
dann machen wir alles Mögliche. Entweder wir gehen im Park spazieren oder wir fahren raus aufs Land oder wir gehen ins Kino. Manchmal gammelt man auch nur rum, je nachdem, wie es gerade richtig ist.
Und was ist der Plan für heute?
Heute werden wir mit Sicherheit nochmal.
Heute Morgen, dafür danke ich dir nochmal, dass du so früh aufgestiegen bist. Nein, das muss man auch mal sagen, ja. Man muss das sich auch mal bedanken bei den Gästen.
Nein, aber das sehr gerne. Das habe ich sehr gerne gemacht. Und ich werde jetzt nachher mit den Kindern nochmal rausgehen.
Gut. Und ansonsten haben wir erzählt, es gibt ein neues Herzkino, ne? Da haben wir uns beide ein bisschen gewundert über diesen, das ist natürlich auch so ein bisschen Promotion, gehört ja dazu, das heißt also so ein bisschen Romantik, keine Komödie, schon ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Da sehen wir dich auf jeden Fall zur besten Sendezeit um 7:45 am 9. Dezember.
Im ZDF, und, genau.
Genau. Drehst du noch was jetzt vor den Weihnachtstagen oder kannst
jetzt
du
vor
das
den
ganz
Weihnachtstagen
entspannt?
Nicht mehr, nee, das werde ich nicht mehr machen. Jetzt ist sozusagen die Saison beendet.
Okay. Also
Stühle werden hochgeklappt.
Genau. Und jetzt ab nächsten Jahr wartest du jetzt auf einen Anruf vom Management oder ist schon was geplant?
Da ist schon was geplant, ja. Wir werden nächstes Jahr einen Piloten für die Krimi-Reihe mit Jürgen Vogel, also Jürgen und ich, zusammen drehen.
Ah, das klingt spannend, ihr beide.
Ja, und das war auch wirklich, das ist zum Beispiel ein Herzenswunsch, der mir jetzt erfüllt wurde. Und Jürgen sagt das auch immer gleichermaßen so, wir haben so lange nicht mehr zusammen gedreht und freuen uns total drauf.
Und was habt ihr zuletzt zusammen gedreht?
Oh, Sexy Sadie war das.
Oh, da sind wir schon wieder beim Frauenheld.
Den Jürgen, nein, aber das ist ganz, ganz weit davon entfernt. Den hat aber Jürgen selber produziert. Matthias Glasner hat damals Regie geführt und das ist echt jetzt auch schon so gute 9 oder 10 Jahre her.
Aber ist dann echt so, dass man dann tatsächlich sagt, das sind Kollegen, mit denen würde ich gerne mehr machen und
naja,
mit denen würde
Jürgen
ich wieder gerne arbeiten.
Ist jetzt zufällig auch mein bester Freund. Also insofern ist das natürlich klar, dass man dann auch wieder gerne zusammenarbeitet. Aber also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jahrelang nicht gesehen haben und dann sagen irgendwie so. Aber das gibt es auch, dass man sagt, mit dem würde ich gerne mal wieder einen Film drehen oder so.
Also ich drücke dir die Daumen, dass es alles klappt, dass aus dem Pilot dann ein regelmäßiges Projekt wird, was wir dann auch hoffentlich sehen können im Fernsehen. Und wenn alle Stricke reißen, machst du es einfach wie Rainer, so einen Sushi-Kurs in Bad Nauheim. Ne? Hat er mir gerade erzählt hier. Unser Chief of Tone.
Darüber habe ich tatsächlich mal nachgedacht, weil ich finde Sushi wahnsinnig lecker, aber ich weiß nicht, ob ich die Muße habe, das selber zuzubereiten.
Dann sagst du aber hinterher immer Ollen, 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 jetzt müssen alle Ollen, Ollen, Ollen den Leis. Seitdem erzählt er es nämlich so. Also, vielen Dank, ja. Lieber Thomas. Pass auf dich auf.
Ja.
Ich nutze dich jetzt einfach am Ende, weil wir ja gesagt haben, dass
dir, deiner Familie und allen Zuhörern eine wunderschöne, besinnliche Adventszeit.
Ja, dir auch. Pass auf dich auf, ne? Und erste Kerze heute anzünden am Adventskranz.
Die brennt schon bei uns.
Okay, gut.
Das habe ich noch miterlebt.
Dann schön löschen wieder. Tschüss.
Tschüss.
Danke, Thomas Heinze.
Nicht zu danken.
Der Sonntagstalk in HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.